geht so ein kleines bisschen darum, wer wir sind heute. Wer wir sind und wofür wir eigentlich sein sollten. Ich glaube an die Auferstehung der Toten und ich glaube an das ewige Leben. Als ich diesen Teil vorgesetzt bekommen habe, habe ich mir Auferstehung der Toten angeguckt und denke mir, ist das eigentlich wirklich was Besonderes, dass wir glauben, es gibt eine Auferstehung der Toten? Also wir, im Grunde genommen heißt das ja nur, wir glauben, dass wenn wir sterben und ins Grab abgesetzt werden, dass da noch nicht Schluss ist, dass danach noch was folgt. Ist das etwas Besonderes? Und wenn ich mir dann die Menschheit angucke, und ich gucke mir die verschiedenen Nationen an, ich gucke mir verschiedenste Kulturen im Laufe der Geschichte an, und dann stelle ich fest, nein, eigentlich ist das nichts Besonderes. Mit einer ganz kleinen Ausnahme von Atheisten, die so heutzutage ein bisschen am Wachsen sind, im Großen und Ganzen glaubt die ganze Menschheit daran. Im Großen und Ganzen glaubt jeder Mensch, dass da noch nicht Schluss sein kann. Wenn der Sarg zugemacht wird, und ins Grab runtergelassen wird, da ist noch nicht Schluss. Im Großen und Ganzen glaubt das fast jeder Mensch. Was ist also daran Besonderes? Daran, dass wir das glauben. Warum haben wir das ins Glaubensbekenntnis reingenommen? Ich glaube an die Auferstehung der Toten. Nun, zuerst einmal muss man feststellen, wenn man an die Auferstehung der Toten glaubt, glaubt man zumindest erstmal, dass man vorher stirbt. Weil sonst könnte man nicht auferstehen. Und wenn wir uns angucken, okay, Auferstehung der Toten, wie jetzt? Laufen jetzt Zombies durch die Gegend? Nein, das auch nicht. Also mit Gruselvorstellung hat das nicht allzu viel zu tun. Es versucht einfach nur zu sagen, ja, ich werde sterben, aber irgendwas wird danach noch kommen. Und das wird nicht irgendwie so, meine Seele zerlegt sich in ihre Einzelteile, wird aufgeteilt auf mehrere andere Wesen, die dann entstehen, und sondern wirklich ich werde auferstehen. Also derselbe Mensch, es wird niemand anders sein, es wird derselbe Mensch sein, der wieder auferstehen wird und für den es weitergehen wird. Aber jetzt haben wir eigentlich schon festgestellt, dass es weitergehen wird in irgendeiner Form, in irgendeiner Art und Weise, ist in erster Linie nichts Besonderes für uns. In erster Linie könnte man glatt sagen, ist es eine typisch menschliche Denkweise. Aber was ist dann das, was bei uns besonders ist, was wir direkt glauben, dass wir es in ein Glaubensbekenntnis gepackt haben, um zu zeigen, das ist, was ich glaube. Und uns damit auch gleichzeitig abzugrenzen von dem, was andere möglicherweise glauben. Und dann stellen wir fest, dass das sehr viel mit der darauf folgenden Formulierung zu tun hat. Ich glaube an das ewige Leben. Nun, da kann man jetzt auch schon mal zwei Dinge feststellen. Die erste Sache wäre, wenn ich an das ewige Leben glaube, dann heißt das, auch wenn ich hier auf der Erde gelebt habe und weiß, es gibt nur eine Sache, die todsicher ist, und das ist nun mal der Tod, dass wenn es weitergehen wird, dass dort kein Endpunkt mehr kommen wird. Ich werde nicht auferstehen zu einem neuen Leben, um wieder zu sterben. Ich werde auferstehen, um ewig zu leben. Und wenn wir dann noch uns weiter angucken, was die Bibel dazu sagt, müssen wir feststellen, eigentlich müssen wir zwischen Auferstehung der Toten und Beginn des ewigen Lebens noch was zwischenschieben. Da fehlt noch was zwischen. Wir glauben nämlich nicht, ich werde auferstehen und auf einmal fängt das ewige Leben an. Da ist noch was zwischen. Wenn wir uns die Bibel angucken, stellen wir fest, dass da was sehr Wichtiges zwischen ist, nämlich die Unterscheidung, wo werde ich ewig leben und wie. Wir stellen fest, dass Gott ein Gericht für alle Menschen hat. Und das haben wir auch im Glaubensbekenntnis hinterlegt, wer dieses Gericht halten wird, nämlich Jesus. Ich glaube, dass er wiederkommen wird, zu richten die Lebenden und die Toten. Das Gericht ist einer der Hauptpunkte, die uns wirklich dann unterscheiden. weil das bestimmt, wie denke ich mir das ewige Leben und wie denke ich mir, wer was haben wird. Wer wird wo sein? Glaube ich einfach nur an das ewige Leben, alle Menschen sterben und alle Menschen kommen zu Gott? Wie sieht das aus, dass man das ewige Leben bekommt? Wenn wir uns das Gericht an sich angucken, stellen wir auch fest, oh, das ist auch nicht nur bei uns anzutreffen. Das findet man sogar bei den Ägyptern. Da ist es allerdings in einer ganz interessanten Art und Weise formuliert, die allerdings bis zu einem gewissen Grad auch eine Ähnlichkeit mit unserer hat. Bei den Ägyptern hat man geglaubt, dass das Gericht nicht nur so aussehen wird, da ist ein Richter und der hat einen Hammer und der wird sich angucken, was du gemacht hast. Nein, er kümmert sich um dein Herz. Dein Herz wird genommen und auf eine Waage gelegt. Und auf die andere Seite dieser Waage wird eine Feder gelegt. Und wenn diese Feder schwerer ist, ich betone schwerer als dein Herz, dann bekommst du das ewige Leben. Also man kann sich schon mal da ausrechnen, die Erfolgschancen waren nicht sehr groß. Da hatte vielleicht ein Huhn sogar eine bessere Chance als ein Elefant. Aber wir Menschen, ich weiß nicht. Also mein Herz ist, glaube ich, ein bisschen schwerer. Wenn ich natürlich Feuerbestattung wähle, erhöhe ich die Chancen, aber da haben die Ägypter auch nicht allzu viel von gehalten, weil man ja denselben Körper mitnimmt, hätte also nicht sehr viel Nutzen gehabt. Also das Gericht ist auch nicht ganz was Besonderes. Die Frage ist also, wie findet das Gericht statt? Wonach wird gerichtet? Und ich lese dazu einfach mal aus Offenbarung 20 eine der Kernstellen für diese Thematik vor. Das ist Offenbarung 20 ab Vers 11. Nun sah ich einen großen weißen Thron und ich sah den, der auf dem Thron saß. Himmel und Erde flohen vor ihm, weil sie seine Gegenwart nicht ertragen konnten. Sie verschwanden, ohne eine Spur zu hinterlassen. Ich sah die Toten vor dem Thron stehen, vom kleinsten bis zum größten. Es wurden Bücher aufgeschlagen, in denen stand, was jeder getan hatte. Und aufgrund dieser Eintragung wurden die Toten gerichtet. Jeder empfing das Urteil, das seinen Taten entsprach. Und ein anderes Buch wurde geöffnet, das Buch des Lebens. Das Meer gab seine Toten heraus, und auch der Tod und das Totenreich gaben ihre Toten heraus, und bei jedem Einzelnen entsprach das Urteil dem, was er getan hatte. Der Tod und das Totenreich wurden in den Feuersee geworfen, und der Feuersee ist der zweite Tod. Und wenn jemand nicht im Buch des Lebens eingetragen war, wurde er ebenfalls in den Feuersee geworfen. Nun, ich möchte jetzt nicht unnötig uns die Hölle heiß machen. Aber was wir feststellen ist, es gibt ein Gericht und Gott nimmt es ernst mit dem Gericht. Und wenn irgendjemand glaubt, ach, so ganz ernst ist Gott das mit dem Gericht doch nicht, dann sollte er dahin gucken. Denn wenn Gott das Gericht nicht ernst wäre, wäre er nicht selber dran gegangen. Denn er hat das Gericht selbst an sich selber vollzogen. Niemand kann behaupten, das Gericht wäre etwas Unwichtiges, das man auch weglassen könnte. Das Gericht muss zwischen Auferstehung und ewiges Leben. Die Frage ist, wonach wird gerichtet? Uns wird nicht das Herz rausgeschnitten, es wird nicht auf eine Waage gelegt. Wir werden gerichtet nach dem, was wir getan haben. Wie wir vorhin in dem Clip gesehen haben, geht es dabei nicht darum, dass Gott sagt, oh, du hast einmal deine Mama belogen. Und diese Sache ist so schlimm und du hast damit so schrecklich großen Schaden angerichtet in ihr, dass du jetzt dafür die ewige Verbannung verdient hast. Darum geht's nicht. Das ist vollkommen irrelevant. Ich meine, auch wenn wir einen Dieb sehen oder so, ist Gott nicht in der Lage, den Schaden zu ersetzen? Worum geht es denn da eigentlich, wenn Gott sagt, ich richte nach den Taten? Es geht darum, wer wir sind. Wenn ich gelogen habe, bin ich ein Lügner. Ich bin einfach ein Lügner. Es geht darum, wer ich bin. Die Frage ist also bei dem Gericht, wer bin ich? Wofür habe ich mich entschieden? Habe ich mich dazu entschieden zu stehlen? Habe ich mich dazu entschieden, die Ehe zu brechen? Was bin ich eigentlich? Wir sagen zwar gerne umgangssprachlich, ja, der war früher mal ein Dieb, aber jetzt ist er keiner mehr. Aber alles, was wir damit versuchen auszudrücken, ist ja, der macht das jetzt nicht mehr. Aber nicht, das ist jetzt verschwunden, dass er es mal getan hat. Es ist immer noch real. Er ist immer noch ein Dieb. Und wenn wir uns die Maßstäbe der Bibel angucken, stellen wir sehr schnell fest, dass wenn es sowieso um das geht, was wir sind, um unsere Entscheidung, dann geht es nicht nur darum, was ich getan habe, sondern auch das, wofür ich mich in meinem Herzen entschieden habe. Habe ich einen Hass auf meinen Menschen, auf meine Mitmenschen, dass ich mir wünschte, er wäre jetzt einfach jetzt schon unter der Erde? Habe ich die Ehe gebrochen in meinen Gedanken? Und im Endeffekt stellen wir fest, es schafft sowieso keiner von uns. Und da wäre dieser Einwand, den der Junge vorhin hatte, wenn ich mich schon so sehr bemühe und ich sehe all die Menschen um mich herum, dann sind wir eine ganze Menschheit voll von so etwas. Eine ganze Gesellschaft voll von blasphemischen Menschen, von Ehebrechern, von Dieben, von Mördern. Wir sind eine ganze Menschheit voll davon. Nun, es heißt ja aber nicht im Glaubensbekenntnis, ich glaube an die ewige Hölle für uns alle. Also irgendwie gibt es da doch noch Hoffnung. Und diese Hoffnung ist Gott selbst. Ich habe es gerade schon erwähnt, Gott hat das Gericht an sich selber vollzogen. Wir müssen ja bedenken, Gott ist liebevoll und er ist gerecht. Und seine liebevolle Seite bringt ihn dazu, gnädig zu sein. Jetzt ist allerdings gnädig und gerecht eigentlich ein Widerspruch. Müssen wir einfach mal so feststellen. Prinzipiell sind wir Menschen ja dafür, dass es Gerechtigkeit gibt. Wir wollen Gerechtigkeit haben. Aber in dem Augenblick, in dem es uns oder Menschen, die wir lieben, betrifft, wollen wir Gnade haben. Aber prinzipiell definieren wir Gnade dadurch, dass eine gerechte Strafe nicht vollzogen wird. Wie soll also Gerechtigkeit und Gnade gleichzeitig stattfinden können? Das ist der Punkt, an dem Gott eingeschritten ist und an dem Gott gesagt hat, ich möchte, dass Gerechtigkeit passiert, Gerechtigkeit muss passieren. Die einzig gerechte Konsequenz für einen Lügner ist, dass er nicht in der Gegenwart Gottes sein kann. Es ist nicht so die große Strafe, weil du eine Lüge ausgesprochen hast, ich schicke dich in ewige Verbannung. Es ist einfach nur die simple Tatsache, dass ein Lügner nicht in der Gegenwart Gottes sein kann. Es ist einfach nur eine Konsequenz. Eine Bestrafung kommt zwar auch noch dazu, aber in erster Linie ist es die simple Konsequenz, ein sündiger Mensch kann nicht in der Gegenwart Gottes sein. An der Stelle ist erst einmal Punkt. Aber Gott sagt, ich kann in meiner Gegenwart sein, weil ich ewig und gerecht bin. Und ich kann dir Gerechtigkeit anrechnen, aber dafür muss trotzdem dir Gerechtigkeit Genüge getan werden und die Bestrafung muss vollzogen werden. Und so hat er die Strafe an sich selbst vollzogen, an Jesus. Gott vollzieht also die Strafe an Jesus. Warum ist das so wichtig? Weil es außer dem Buch der Taten noch das Buch des Lebens gibt. Verurteilt wird man nicht in erster Linie, wie der Text es hier hergibt, weil du nicht im Buch des Lebens stehst. Verurteilt wirst du anhand deiner Taten. Also jeder Mensch verurteilt sich selbst. Faktisch gesehen. Aber diejenigen, die im Buch des Lebens stehen, die werden nicht nach ihren eigenen Taten geurteilt. Diejenigen, die im Buch des Lebens stehen, die werden anhand dessen beurteilt, was Jesus ist. Und weil Jesus kein Lügner ist und kein Ehebrecher ist und Gott niemals nicht an erster Stelle hatte, weil Jesus das ist, wird er daran gerichtet. Und wir können entscheiden, in diesem Gericht, können wir entscheiden, möchte ich mit meinen Fähigkeiten gerichtet werden oder sage ich, nein, das schaffe ich nicht. Ich möchte den Gutschein annehmen. Ich möchte, dass Jesus an meiner Stelle beurteilt wird. Dafür müssen wir allerdings eingestehen, dass wir selbst nicht gut genug dafür sind, was vielen Menschen schon schwer genug fällt. Aber an der Stelle ist der Ausweg. Wir haben also eine Bestimmung des Menschen von vornherein, ewig zu sein, die würde ich an der Stelle noch ein bisschen konkretisieren, weil die Hölle gerne von manchen Leuten so gesehen wird, dann kommt man da so rein und das ist dann heiß und Feuer und so, ne? Und das ist dann wie so in so einem Schmelzziegel, lang genug, wenn du lang genug drin geblieben bist, ist alles Schlechte in dir verbrannt, das Gute übersteht es und dann kommst du in den Himmel. Nein, so sieht die Bibel das nicht. Das wäre zwar eine schöne Vorstellung und bis zu einem gewissen Grad würde ich mir das auch wünschen. Aber nein, so sieht die Bibel das nicht. Die Bibel sieht, wenn, dann immer für ewig. Der Mensch ist geschaffen dazu, ewig zu existieren und er entscheidet sich hier, wo er ewig existieren will und wie. Und auf der anderen Seite haben wir das ewige Leben, das auch nicht einfach irgendwann mal zu Ende ist. Und falls jemand da einen Logikwiderspruch zu finden meint, oh, das ist ja so schlimm, und ich habe ja nicht so viele schlimme Sachen getan, dass es wirklich eine ewige Hölle verdient. Also für 500 Jahre reicht das, was ich getan habe, ne? Aber nach 500 Jahren habe ich meine Strafe abgesessen. Dann wäre meine Gegenfrage, hast du denn wirklich genug gute Taten vollbracht, um dir einen ewigen Himmel zu verdienen? Oder reicht das dann auch nur für 1000 Jahre? Hast du wirklich genug gute Taten getan, um ein ewiges Leben zu verdienen? Nein, darauf läuft es nicht hinaus. Alles, was wir brauchen, ist der Glaube an Jesus. Jetzt weiß ich, dass da natürlich so ein bisschen die Frage reinkommt, wie viel Glauben brauche ich eigentlich? Ist mein Glaube groß genug? Reicht das, um da zu bestehen? Ich würde allen Menschen, die diese Frage haben, ein ganz wichtiges Kapitel in der Bibel empfehlen. Und das ist Hebräer 11. Ich hoffe, diese eine Zahl kann man sich merken. Hebräer 11. Das wäre an dieser Stelle noch weitaus wichtiger als Offenbarung 20, weil Hebräer 11, das sind die Helden des Glaubens. Der Hebräerbrief zeichnet sich generell dadurch aus, dass der Autor unglaublich viel aus dem Alten Testament zitiert und Hebräer 11 ist praktisch nur eine gesamte Anreihung an Zitaten. Also man findet praktisch keinen Vers, wenn der nicht ein Zitat ist oder eine Anspielung. Und alles, was er da aufzählt, sind die Helden des Glaubens. Und das ist eine ganz fantastische Geschichte. Es lohnt sich, dieses Kapitel einfach mal durchzulesen und die Helden des Glaubens sich anzugucken und dann am besten mal in 1. Mose, die meisten stehen in 1. Mose, ein paar auch außerhalb, einfach mal nachzuschlagen, wie haben die denn gelebt und schaffe ich das auch? Wir müssen nämlich nicht es endgültig schaffen, so zu leben wie Jesus, um gerettet zu werden. Wir müssen ja nur an ihn glauben. Klar, wir versuchen, Jesus ähnlicher zu werden, aber es ist nicht so, erst wenn ich so gut bin wie Jesus, bin ich gerettet. Wenn wir uns die Helden des Glaubens angucken, dann stellen wir fest, das waren ganz normale Menschen, wie ich auch einer bin. Das ist eine ganz fantastische Auflistung. Und ja, man könnte sogar sagen, der Hebräer-Autor erlaubt sich sogar noch gegen Ende einen Scherz. Er geht nämlich so chronologisch und man könnte auch sagen, eigentlich auch themenmäßig immer weiter, er steigert sich immer weiter. Dann kommt Abraham, dann kommt Jakob und dann kommt Mose. Und das Lustige ist, gleich nach Mose kommt die Hure Rahab in Jericho, die den Kundschaftern Unterschlupf gewährt hat und sie bildet den Abschluss für diese ganze Reihe an Glaubenshelden. Und wenn wir bei einer solchen Aufzählung dann noch glauben, mein Glaube, ich kann doch niemals so viel glauben, dass das reichen würde, dann haben wir aber ein sehr schlechtes Selbstbild. Dann sollten wir mal zu einem Freund gehen, der uns einfach mal auf die Schulter klopft und sagt, nee, das schaffst du auch. Das ist nämlich alles, was wir tun müssen. Wir brauchen nur diesen Glauben. Und da können wir uns an den Glaubenshelden in Hebräer 11 sehr viel abgucken und auch sehen, jeder Mensch schafft das. Es gibt keinen Menschen, der das nicht schaffen könnte, zu glauben. Und dann haben wir die Chance auf das ewige Leben. Da würde ich gerne aber noch eine Anmerkung reinsetzen. Manche Menschen wollen gar nicht in den Himmel. Warum? Weil sie denken, dass sie dann nur so kleine Engelchen mit Flügel sind, auf einer Harfe spielen und einen Chor singen. Und ja, nicht für jeden ist Chormusik so das Highlight, ja? Aber ganz so schlimm ist es nicht. Wenn wir uns die Ewigkeit angucken, ist es ganz interessant, dass Offenbarung 21, wo die neue Welt vorgestellt wird. Hey, warte mal, neue Welt? Warte mal, wir sind doch nur noch Geisterchen, die so Gott loben? Nein, es ist eine neue Welt. Eine neue Welt, die höchstwahrscheinlich mindestens wieder drei Dimensionen hat, in der man sich hin und her bewegen kann, in der es Dinge zum Anfassen gibt, in der es Dinge gibt, an denen man sich freuen kann und in der wir auch wieder einen gewissermaßen materiellen Körper haben. Im Grunde genommen ist es eine Perfektion des Paradieses, das es ganz am Anfang hier auf der Erde gab. Also nochmal gesteigert. Und wenn wir uns das Paradies angucken, ist es sowieso ganz interessant. Gott stellt den Menschen da rein. Er gibt ihm eine Gefährtin, damit er nicht alleine ist. Es gibt ganz viele Dinge, die er genießen, angucken und sonst was kann. Aber er setzt ihn da nicht zum Reinhocken rein. Er denkt sich, für das perfekte Paradies braucht dieser Mensch noch was. Er braucht Arbeit. Wisst ihr, ein Himmel, in dem es nichts zu arbeiten gäbe und in dem wir nichts tun könnten, außer ein paar Lieder singen, das wäre doch eher die Hölle. Dieser Himmel ist eine perfekte, vollkommene Steigerung dieser Welt und nicht einfach nur eine Vergeistlichung, in der ich alles intellektuell angucke und mich nur noch in meinem Geiste daran erfreue. Es wird eine reale Welt sein, in der wir ewig genießen, konsumieren und natürlich auch Gott loben können. Aber ich glaube nicht, dass das nur in einem Chor geschehen wird. Ich glaube, da könnte auch so manche Abwandlung von einer E-Gitarre drin vorkommen. Also Lobpreis in jeder Form. Die Frage ist, wenn wir also das ewige Leben betrachten, nicht ob es das geben wird, sondern wie es das geben wird. Und an der Stelle würde ich gerne mit Worten von C.S. Lewis beenden. Der meinte nämlich, dass ganz am Ende wird es nur noch zwei Arten von Menschen geben. Diejenigen, die zu Gott sagen, dein Wille geschehe. Und diejenigen, zu denen Gott sagt, dein Wille geschehe. Die Frage ist, wer wollen wir sein?